Es ist ein Vorrecht, dass ich heute hier sein darf und ich bewundere das schöne Gebäude. Und hoffentlich ist es auch wirklich ein Betshaus, dass man lernt, immer wieder neu mit dem Herrn zu sprechen. Meine Frau ist auch bei mir, wir sind erst am Donnerstag angekommen. Es ist eine Zeitverschiebung von 9 Stunden. Bei uns zu Hause wäre es jetzt erst 8:30 morgens. Sie gehen jetzt erst zum Gottesdienst Vormittag. Das ist ein bisschen schwierig, wir sind in Bremen angekommen. Und sie war so müde, sie war heute Morgen in dem Gottesdienst und meinte, sie würde wahrscheinlich heute Nachmittag nämlich ein bisschen sich hinlegen. Kann ich gut verstehen. Wir beide zusammen sind jetzt 168 Jahre alt. Kann ich vorstellen, nicht? Das ist ziemlich alt. Also wenn es uns mit 2 teilt, dann habt ihr so etwa unser Alter. Aber wie es manchmal mit älteren Leuten ist, ich weiß jetzt, wie es bei euch ist, aber wir sprechen mehr miteinander wie je vorher. Weißt du warum? Wir sind beide ein bisschen schwerhörig, so muss man alles 2 oder 3 Mal sagen. Wir sagen nichts mehr, aber wir sprechen mehr. So geht es manchmal, wenn man etwas älter wird. Aber dass ich trotzdem noch so kommen kann und reisen darf, das ist für mich ein großes Geschenk und ich hoffe auch, dass der Nachmittag uns hilft, etwas näher zu kommen. Was ist so meine Aufgabe? Ich fange heute an, morgen bin ich in Lage und dann am Dienstag in Detmold, dann geht es weiter nach Lünen und dann weiter nach Süddeutschland. Ich habe nur ein Thema. Ich bin auf dem Weg zum Himmel. Ich versuche, so viele wie möglich zu ermutigen, mitzukommen. Und die, die schon auf dem Weg zum Himmel sind, denen versuche ich zu ermutigen, andere mitzubringen. Und deshalb bist du auch herausgefordert. Ich glaube, es ist noch möglich. Deshalb wollen wir nicht vernachlässigen. Jetzt auch interessant, wirst du vielleicht staunen. Am Freitag habe ich einen Termin mit einem Zahnarzt. Wir waren in einem Hotel in Wüstenrot, das sind Geschwister, wo wir immer wieder bleiben. Das ist alles kostenlos für uns. Und wie üblich betete ich laut, ehe wir aßen. Das ist eine gute Sache. Ich hoffe, du tust das auch. Und nachdem ich gebetet hatte, kam ein Ehepaar. Oh, sagten sie, Sie sind Christen? Ja, wir auch. Komm doch mal zu uns in Schorndorf und halte mal eine Bibelstunde. Habe ich getan. Da sagte er, er wäre Zahnarzt vom Beruf. Und wenn ich je etwas hätte mit meinen Zähnen, dann soll ich zu ihm kommen. Er würde mir das machen, ohne dass es etwas kostet. Das lohnt sich, laut zu beten, ehe du isst. Aber ich tue das auch. Immer eine Frage, nicht? Wenn man im Restaurant sitzt, soll man da auch noch beten? Man bezahlt ja dafür, nicht? Ja, du musst auch zu Hause bezahlen für dein Essen. Es ist ein Zeugnis, ich möchte euch nur ermutigen. Aber ist es nicht schade, dass wir uns oft schämen, vor anderen zu erklären, auf welcher Seite wir stehen? Ich habe jetzt ein bisschen so, ich soll es euch sagen, ich necke manchmal unsere Freunde, die zur katholischen Kirche gehen, wo alles immer wieder wiederholt wird. Ich sage, wenn ich jetzt ein Kind hätte, und meine Jungen, wir haben 4 Kinder, alles Mädchen außer 3, aber wenn jetzt mein Sohn oder meine Söhne zu kommen würden, jeden Tag und immer das Gleiche sagen, würde ich sagen, Jungs, endlich lernt ihm was Neues. Wenigstens tut das in andere Worte, nicht? Ich will nicht immer dasselbe hören. Und besonders, wenn es nicht mal aus meinem eigenen Herzen kommt, sondern ich habe es nur mal auswendig gelernt. Wenn ich mit meinem Vater spreche, dann möchte ich doch so sprechen, wie es mir in Wirklichkeit so kommt. Man darf es. Mit Gott darf man so sprechen. Und das muss man immer wieder neu tun. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Aber auch wiederum, dass man lernt, dass wir sind hier eine kurze Zeit, wir sind ein Zeugnis. Vor etwa einer Woche rief ich einen Freund an, 95 Jahre alt, nicht gläubig, keine Gemeinde, in Kanada. Und er sagte zu ihm, jetzt in dem seine Frau ist gestorben, denkst du auch manchmal daran, was nach dem Tode kommt, wo du wirst sein, wo in der Ewigkeit? Oh ja, sagt er, ich denke oft daran. Ist alleine, kann schlecht sehen. Und so denkt er daran. Ich sage, weißt du, du kannst wissen, wo du hingehen wirst. Da habe ich diesen Vers gebraucht. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Gott gab ein Geschenk. Das war Jesus. Hat ein Geschenk Wert, wenn niemand das annimmt? Nein. Ein Geschenk hat nur Wert, wenn man es annimmt. Und da habe ich weiter in Johannes 1, Vers 12 zitiert. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht oder die Macht, Gottes Kinder zu werden. Da sagt sie weiter, es gibt ein Gebet mit 5 Worten, welches der Herr versprochen hat zu erhören. Und das Gebet lautet, Gott sei mir Sünder gnädig. Erstens erkennt der Mann, dass er ein Sünder ist, dass er Gnade braucht. Sag, wärst du bereit, das zu beten? Wir sprachen telefonisch. Oh, sagte, meinst du gerade jetzt? Ich sagte, ja. Auch telefonisch, wärst du bereit? Ja, sagte, das bin ich. Sag, wenn das wirklich von Herzen kommt, dann weiß ich, dass ich dich eines Tages werde im Himmel sehen. Scheint fast zu einfach zu sein, nicht? Ist es nicht so? Man meint, man muss viel mehr tun, aber ist nicht das biblisch? Wer da glaubt, von Herzen glaubt, manchmal glaubt man hier, das muss eben etwa 50 Zentimeter weiter runterrutschen, nicht? Ich sage manchmal, ich glaubte schon mit 8 Jahren, dass ich heiraten konnte, dadurch war ich nicht verheiratet. Weißt du, was ich meine? Das glaubt man hier. Ich war sonst schon 28, ehe ich heiratete. Aber so man von Herzen glaubt, das kam dann später. Und so ist das eben die Geschichte. Und das ist so wichtig, dass man das irgendwie weitersagt. Und ich bin der Auffassung, dass irgendjemand, der bereit ist, das zu tun, hier ist keiner ausgeschlossen, irgendwie mal durch ein kurzes Zeugnis. Weißt du, warum es so viele unglückliche Christen gibt? Der Ungehorsam. Jesus sagt, wer mich bekennen wird vor den Menschen, nicht nur in der Gemeinde, draußen, den werde ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber nicht bekennt, wer mich verleugnet, oh, das ist ein hartes Wort, wie tut Jesus das? Dem werde ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Wichtig, dass wir wissen, denk an die Geschichte, die ich mal las, die Armee marschierte durch das Dorf, alle hatten sie die Flinte über die Schultern. Und ganz hinten war eine Oma. Und die hatte den Besen über ihre Schulter. Und marschierte so gut sie konnte mit. Die Nachbarn lachten. Na Oma, was tust du? Wo sagt sie? Ich möchte nur, dass jeder weiß, auf welcher Seite ich stehe. Naja, ist gut, nicht? Weiß dein Nachbar, auf welcher Seite du stehst? Nicht nur, dass du hier zur Gemeinde gehst. Das ist gut. Aber noch mehr. Dass du den Herrn Jesus selber lieb hast. Und so versuche ich in diesen Tagen, das zu tun. Ich sage meine Frau, wenn sie packt, sie braucht nur eine Krawatte zu packen, ich wechsle Zuhörer. Viel einfacher, nicht? Geht von einem Ort, von einer Gemeinde zur anderen. Und deshalb tue ich das auch sehr gerne. Ich habe wieder wie üblich Kassetten, eine ganze Reihe da hinten. Mein Koffer ist jetzt noch voll, ich fange jetzt eben an. Und da sind auch einige von Dr. Werner Gitt, der kann besser predigen wie ich. Ich erzähle vielleicht mehr Geschichten, aber er kann gut predigen. Es sind 4 verschiedene. Die 3 sehen von vorne eben ähnlich aus. Aber wenn ihr guckt, es sind 3 verschiedene Botschaften. Und die 4., die ist weiß und da heißt, was kommt auf uns zu? Die sind da. Die andere von mir, das ist auch eine. Und ich muss noch mal sehen, ich weiß gar nicht mal genau. Ich bin noch so ganz, nicht so ganz klar, was ich alles habe. Aber ich habe eines, mein Lebenszeugnis. Klein bisschen von der Geschichte. Ich bin sonst, ich glaube, die meisten wissen es. Meine Großeltern sind mal von Russland ausgewandert nach Kanada. Frag mich nur nicht, woher sie kamen. Das weiß ich gar nicht mal. Entweder hat Vater das mir nie gesagt oder ich habe es nicht kapiert. Aber irgendwo aus Russland sind sie mal gekommen. Das waren meine Großeltern. Stand auf den Vers, auf den ich heute noch stehe, wo Jesus sagt in Johannes 6, Vers 37, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das Buch, was ich da habe, man trifft sich nie von ungefähr. Da habe ich eben noch mal 1000 drucken lassen. Ich hoffe, die alle loszuwerden auf dieser Reise. Aber da habe ich so verschiedene Begebenheiten. Nur, wie kann ich vielleicht etwas anknüpfen? Wie kann ich vielleicht etwas sagen, was auf das Wichtigste hinweist? Verschiedene Geschichten. Auch ein bisschen Humor. Zum Beispiel, warum weinte Jesus bei Lazarus am Grab, Johannes 11? Ja, ich werde keine theologische Antwort geben, aber ich denke so, Lazarus war schon 4 Tage im Himmel und jetzt sollte er wieder runterkommen. Traurig, nicht? Sollte wieder sterben. Kein Wunder, dass Jesus weinte. Naja, du sagst, das ist vielleicht die Antwort. Gut, du hast eine bessere, stimmt auch. Und er sagt es auch, das habe ich auch in dem Buch, Jesus wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Wozu kommt ein Dieb? Zum Stehlen, nicht wahr? Ich weiß, da ist der Gedanke, er kommt unerwartet. Und wenn Jesus kommt, will er auch stehlen. Was will er stehlen? Ein Dieb ist nicht zufrieden, nur um etliche alte Kochtöpfe zu stehlen. Er will schon das, was Wert hat. Er sucht das Geld oder die Juwelen, irgendetwas Wertvolles. Wenn Jesus kommt als Dieb, was wird er stehlen? Das Wertvolle. Was ist wertvoll? Du bist nicht errettet mit Silber oder Gold, so sagt uns Petrus das, sondern mit dem teuren Blut des Lammes. Er wird das stehlen, was Wert hat. Ich wollte es nur mal so in dem Buch so schreiben, auch dass Leute ein bisschen sollen denken, worum geht das? Eine kleine Geschichte, die ich auch in dem Buch habe. Ich saß im Zug und las meine Bibel. Ist doch gut, nicht? Die Abteilung war ganz voll. Und auf einmal sagte ich so, dies ist aber ein wunderbares Buch. Es sagt uns den Weg zum Himmel. Der erste stand auch mit seiner Zeitung und es war sehr klar, der hat sich geärgert und ging raus. Der zweite, da waren 8 in der Abteilung. Der dritte, der vierte. Ich dachte, Mensch, was ist los? Ich habe doch nichts Schlechtes gesagt, oder? Nur, das ist ein wunderbares Buch, das zeigt uns den Weg zum Himmel. Die gingen alle raus, nur ein 13-jähriges Mädchen blieb bei mir sitzen und sie wollte den Weg wissen. Hatten keine Störung, konnte ich ihr den Weg zu Jesus, den Weg zum Himmel zeigen. Also, ich will nochmal ermutigen, Zeit zu nehmen für dieses Buch. Stimmt das? Bist du zufrieden mit dem, wie viel Zeit du nimmst, um dieses Buch zu lesen? Ein junger Mann ging in eine liberale Schule, das heißt, wo man die Wahrheit nicht so wahr nimmt, wo an die Bibel gezweifelt wird. Der Vater war bibelgläubig. Er kommt nach Hause, die Geschichte, glaube ich, steht auch in dem Buch, und sagt zu dem Vati, Vati, ist Jona noch in deiner Bibel? Das Buch Jona wird oft angegriffen. Ja, sagt Vati, ich glaube an die ganze Bibel. Er ging weg, kam das zweite Jahr zurück. Vati, ist Jona noch in deiner Bibel? Ja, sagt er, Jona ist noch in meiner Bibel. Kam das dritte Jahr zurück. Vati, ist Jona noch in deiner Bibel? Ja, ich glaube an alle 66 Bücher der Bibel. Oh, sagte, zeig mir mal Jona in deiner Bibel. Da holte er seine Bibel und fing an zu suchen und er wurde ganz verlegen. Er konnte Jona nicht finden. Nach einer gewissen Zeit lachte der Junge und sagte, Vati, das habe ich dir schon vor 3 Jahren rausgeschnitten. Hast du es erst heute gemerkt? Guck mal, ob Jona noch in deiner Bibel ist, ja? Hast du schon mal gelesen? Hat Gott es nur ein großes Buch gegeben, um ein großes Buch rumzutragen? Dann sollte man es alles lesen. Und weißt du, ich glaube, ich weiß schon, was du denkst. Und das stimmt wahrscheinlich überall. Wir nehmen nicht genug Zeit, die Bibel zu lesen. Und deshalb werden wir so leicht verführt und entmutigt. Nehmt euch Zeit. Und wenn ihr nicht alles versteht, gar nicht schwierig. Ich verstehe es auch lange nicht alles. Ich hatte wahrscheinlich auf jede Seite der Schrift Fragen, die ich nicht beantworten kann. Aber da ist genug, was ich verstehen kann. Und wenn ich das tue, was ich verstehen kann, dann habe ich schon beide Hände voll. Stimmt das? Ich sage, tu es manchmal so, wie wenn ich Hühnerfleisch esse. Das Fleisch esse ich und die Knochen lasse ich liegen. Das, was ich verstehen kann, versuche ich irgendwie auch anzunehmen. Und das, was ich nicht verstehen kann, das lasse ich liegen bis auf den Tag, wo ich es vielleicht verstehen werde. Und wenn nicht hier, dann ganz bestimmt oben. Ich habe jahrelang in der Bibelschule unterrichtet. Und wenn die Schüler dann so Fragen stellten, die ich nicht beantworten könnte, dann habe ich gesagt, na warte nur noch mal 50 Jahre, dann werde ich es bestimmt beantworten können. Da werde ich schon im Himmel sein, weißt du. Und wenn nicht, und du auch da bist, dann wirst du die Frage noch nicht mehr haben. Da wirst du schon die Antwort wissen. Vielleicht denken einige langsamer, ich muss immer wieder langsamer sprechen. Ich bemühe mich auch. Aber das kommt doch immer wieder ein bisschen raus, nicht? Also ich sagte schon, mit den Kassetten und den Büchern und derselbe Preis. Kannst nehmen, was du willst und zahlen, was du willst. Kannst nehmen und brauchst nicht zu zahlen, das stimmt. Aber das dritte stimmt auch. Du kannst auch zahlen und brauchst nichts zu nehmen, was immer dir am besten passt. Aber das ist, ich habe noch kein anderes Geschäft gefunden, die so handeln. Wenn du eins weißt, das möchte ich gerne mal kennenlernen. Aber das ist da. Ich freue mich, wenn die Wache und auch die Botschaften von Dr. Gitt, er hat es auch gesagt, nimm du meine Kassetten und verteile die so, wie du deine verteilst und hoffen, dass sie irgendwie jemand zum Segen sein wird. Erstaunlich, was heute geschehen ist. Ich hatte nicht gewartet, dass du in der Einleitung auf dieses Thema würdest hinweisen, als ob ich mit dir gesprochen hätte und gesagt, was ich wohl predigen würde. Aber irgendwie scheint es doch ganz passend zu sein. Ich glaube, jeder Prediger hat vielleicht ein Lieblingsthema. Ich wenigstens habe eins. Und darauf freue ich mich. Der Herr kommt wieder. Wenn ich so auf der Autobahn fahre, ich habe ja eine Geschichte auch in dem Buch, Ich nahm einen deutschen Soldat mit und sagte ihm, es wäre ein bisschen gefährlich, mit mir mitzufahren. Ich bin Christ und sollte der Herr Jesus kommen auf dieser Fahrt, dann will ich das Auto verlassen. Denn der Herr Jesus hat mal gesagt, dass er hier auf Erden war, zwei werden auf dem Felde sein, einer wird genommen, einer wird bleiben. Zwei werden im Bett sein, zum Teil wird es nachts sein in der Welt. Einer wird genommen, der andere wird bleiben. Zwei an der Mühle, einer genommen, einer wird bleiben. Wahrscheinlich, wenn er heute gesprochen hätte, hätte er vielleicht gesagt, zwei sitzen im Auto und einer wird genommen und der andere bleibt. Sollte das auf dieser Reise geschehen, dass auf einmal ich verschwinde, dann seh zu, dass du das Lenkrad in der Hand bekommst. Das Auto brauche ich nicht mehr, das schenke ich dir. Da guckte mich ganz erstaunt an, ein Auto geschenkt zu bekommen. Aber ich sagte, weißt du, wenn du bereit wärst, auch jetzt den Herrn Jesus persönlich anzunehmen, dann würden wir beide verschwinden. Und wen würde danach das Auto interessieren? Wir beteten zusammen. Ich habe ihn nur einmal gesehen. Im Himmel werde ich rumschauen, ob er da ist. Wenn das von Herzen gekommen ist, werde ich ihn da sehen. Wenn nicht, ich habe nichts verloren. Ich habe nur versucht zu helfen. Also, Jesus kommt wieder. In Apostelgeschichte 1, ein sehr bekanntes Wort. Ich lese da ein paar Verse und das wisst ihr alle schon, aber trotzdem wollen wir nochmal darauf hinweisen. Apostelgeschichte 1, nachdem der Herr Jesus einen Befehl gegeben hat. Die letzten Worte sind doch immer sehr wichtig, nicht? Bist du an einem Krankenbett gewesen, ein Sterbebett? Was hat er noch gesagt, weißt du? Ist doch die Frage, nicht? Was hat Jesus gesagt, ehe er gen Himmel fuhr? Kapitel 1, Vers 8, ihr werdet, nicht ihr sollt, ihr werdet meine Zeugen sein, entweder gut oder schlecht. Corrie ten Boom erzählt in ihrem Buch, als Jesus gen Himmel fuhr, dann fragten die Engel, na Jesus, was hast du alles getan? Und Jesus erklärte, was er getan hat. Da sagen die Engel, und wer wird diese Botschaft weitersagen? Oh, sagt Jesus, ich habe 12 Jünger hinterlassen. Und da sagen die Engel, und wenn die das nicht tun, was dann? Oh, sagt Jesus, ich habe sonst keine andere Vorbereitung getroffen. Interessant. Stimmt das heute auch noch? Er braucht nicht Engel. Als ich nach Deutschland kam, hatte ich furchtbare Schwierigkeiten mit der Sprache. Er kommt Plottisch, auch nicht sehr gut, und den Bett Plottisch konnte ich noch. Das habe ich einmal gesprochen, nicht? Das war die Muttersprache zu Hause. Hochdeutsch hatte ich gehört, aber nie gesprochen. Da fing ich an und dachte, ach, was hatte ich Schwierigkeiten. Und dann dachte ich eines Tages, wenn jetzt ein Engel kommen würde, und der würde sich auf den Marktplatz stellen, und der würde anfangen zu predigen, da würde jeder Arbeiter seine Werkzeug niederlegen und hören, da würden die Leute bald alle kommen, ein Engel spricht am Marktplatz. Und jetzt hat Gott ein Bengel erwählt und kein Engel. Und das war meine Aufgabe, mal das Wort weiterzugeben. Oh, das hat viele Schwierigkeiten mit sich gebracht. Endlich habe ich ein bisschen so Deutsch gelernt. Aber weißt du, ihr, ich, du, wir werden seine Zeugen sein. Das sagt Jesus. Und nachdem er das gesagt hat, dann sagen, lesen wir hier, und nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Und eine Wolke nahm ihn auf und vor ihren Augen weg. Und als sie unverwandt gen Himmel blickten, während er dahin fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen. Und die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in gleicher Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt gern Himmelfahren sehen. Ich nehme an, Petrus und Johannes standen da zusammen und guckten. Petrus war ein bisschen älter, Johannes ein bisschen jünger und vielleicht konnte Petrus schon nicht mehr so gut sehen. Johannes, kannst du noch sehen? Johannes, ja, ist weg. Sie schauten gern Himmel, nicht? Und dann kommen die zwei Männer und sagen, er kommt wieder. Kann sein heute. Wer weiß, brauchst du gar nicht nach Hause zu gehen. Kann sein, ich glaube das. Wir wissen nicht. Wäre schön. Aber sollte er kommen, ehe der Gottesdienst um ist, wäre dein Stuhl auch leer? Gute Frage. Die kann ich nicht beantworten, aber du kannst. Würde dein Stuhl leer sein? Bist du bereit? Denn da wird es keine Gelegenheit geben, nochmal zu sich zu entscheiden. Entweder bist du bei der Gruppe oder du bist nicht. Kinder, als ich in der Kirche war, mit so 5, 6 Jahren, dann hat mich das oft gestört, wenn über das Wiederkommen des Herrn gesprochen wurde. Immer die Frage, ach nein, ich werde nicht dabei sein. Das hat mich sehr traurig gemacht. Aber als ich dann doch bereit war, den Herrn Jesus anzunehmen, da, ach, jetzt wäre es schön, wenn in dieser Nacht er kommen würde. Aber er hatte noch etwas vor und hat mich noch verschont, dass ich dürfte noch mal 1955 nach Deutschland kommen, um mir zu helfen, eine Bibelschule anzufangen. Und ich bin noch hier. Aber er kommt wieder. Jetzt sind so viele Schriftstellen, die davon sprechen. Ich wollte das eine ganze Menge lesen. Ach, ich sehe, die Zeit ist ja schon so schnell vergangen. Geht doch schnell, nicht? Ein Mann fragte Gott, und Gott, von deiner Sicht her, wie lange sind 1 Million Jahre? Und Gott sagt, wie 1 Sekunde. Da sagt der Gott, und von deiner Sicht her, wie viel sind 1 Million? Jetzt muss man Euro sagen, ich weiß, Mark ist ja aus, ist weg, nicht? Wie viel? 1 Million Dollar. Und Gott sagt, wie 1 Pfennig. Oh, sagt der Mann, gib mir 1 Pfennig. Ja, sagt Gott, in 1 Sekunde. Also weißt du, die Zeit, nicht? Die vergeht so schnell. Das höre ich immer wieder. Nicht nur bei alten Leuten, ich höre es gerade bei den jüngeren Leuten. Die Zeit vergeht so schnell. Und deshalb, was wir tun wollen, da manchmal ganz, ja, das ist ein bisschen spöttisch gewesen, gesagt, ich wünsche, der Herr würde mich belohnen für all das, was ich vorhabe. Wäre das nicht gut? Würde das tun? Nein. Nur für das, sagt es 2. Korinther 5, Vers 10, für das, was er bei Leibesleben getan hat, nicht was er vorhatten zu tun, dafür ist keine Belohnung. Weißt du, ich höre nicht oft Botschaften über das zweite Kommen des Herrn. Vielleicht anders hier, das weiß ich nicht. Aber wo ich so reise, wir waren in einer Mennonitengemeinde in Kanada, ich fragte jemand, ich sagte, ich bin jetzt 20 Jahre hier und ich habe noch nie eine Botschaft gehört über das zweite Kommen des Herrn. Wir waren in einer Baptistengemeinde, hörte dasselbe. Fing an nachzudenken, ach, das ist wahr, es wird nicht so viel verkündigt, aber es sollte verkündigt werden. Die Bibel spricht davon, ich gehe eine Stätte vorzubereiten. Kannst du dir das vorstellen? Jesus sagt das in Johannes 14. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Um viele Wohnungen, ich weiß es nicht. Eins für die Mennoniten, eins für die Baptisten und so weiter, nein, glaube ich nicht. Viele Wohnungen, viel Raum. Ich gehe euch eine Stätte vorzubereiten. Das war schon 2000 Jahre her. Kinder, wenn ich so die Natur betrachte, die Blumen, die Vögel sehe und alles, was Gott so wunderschön gemacht hat, wie lange hat das gedauert, das alles zu machen? In 6 Tagen hat er alles geschaffen. Jetzt hat er schon fast 2000 Jahre an meiner Wohnung gearbeitet. Könnt ihr euch vorstellen, was, naja, du sagst, das ist mal komische Gedanken. Aber interessant, ich gehe, euch eine Stätte vorzubereiten. Und ich komme wieder. Eine Verheißung des Herrn. Aber eine wunderbare Verheißung haben wir in Lukas Kapitel 12. Da sagt es nämlich in Vers 35, da sagt es nämlich, wenn der Herr kommen wird, ich lese mal die Verse da, und da sagt er, es sollen eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennend. Ich bin schon in Indien, wo immer diese Länder gewesen, wo die Männer so hauptsächlich so ein Gewand tragen. Das ist in Wirklichkeit fast so wie ein Rock. Das ist ziemlich lang, das geht bis zu den Knöchel. Und wenn ich da mit denen spazieren gegangen bin, haben sie oft das hochgehoben und dann hier oben wieder so festgemacht, sodass die Beine frei waren. Vielleicht nur noch bis zum Knie kommen würden. Das, glaube ich, scheint der Gedanke zu sein, dass sie frei waren, die Lenden umgürtet und eure Lichter brennen. Was heißt das? Kann die Dunkelheit, Jungs, kann die Dunkelheit ein Licht löschen? Was ist stärker, das Licht oder die Dunkelheit? Wenn dieser Saal noch viel größer wäre und ganz dunkel, und ich würde hier vorne ein Streichholz anzünden, das könnte man bis zur Hinterecke sehen, nicht wahr? Früher wurden die Straßenlampen angezündet von einem, auf Englisch sagt man, a lamplighter. Jemand, der immer wieder die Lampen anzünden würde. Und ein kleines Mädchen mit der Nase gegen die Fenster gedrückt guckt und sagt, Mutti, der Mann macht überall Löcher in der Finsternis. Stimmt, nicht wahr? Ein Loch. Jetzt sagt Jesus, lasst eure Lichter brennen. Ja, kann der Satan, kann die Welt dieses Licht auslöschen? Nein, Licht ist stärker als die Finsternis. Wenn man eine Frage hat aus der Bibel, dann soll man weiterlesen. Und da findet man die Antwort, gewöhnlich. Jesus hatte schon vorher gesagt, besonders das Licht nicht unter einem Scheffel stellen, nicht unter einem Bett stellen, sondern auf dem Leuchter. Ich denke, das ist der Gedanke hier. Er soll auf dem Leuchter sein. Und dann sagt es weiter, und ihr sollt warten, wenn der Herr kommt. Und dann haben wir hier eine Verheißung. Selig sind die Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachen finden wird. Er sagt nicht predigend, er sagt nicht betend, er sagt wachend. Wenn die wachend erfunden, dann horch, was es sagt. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und sie zu Tische führen und hinzutreten und sie bedienen. Wer wird? Wer spricht? Jesus. Wer wird bedienen? Jesus. Er wird sagen, hier ist ein Tisch. Du warst wachend, du setzt dich an dem Tisch und da werde ich bedienen. Ich habe oft gedacht, es wäre eine große Ehre gewesen, wenn ich könnte an dem Tisch dienen, wo Jesus sitzt, nicht wahr? Und er sagte, nein, du setzt dich, ich werde bedienen. Das hat er schon getan, als er die Jünger die Füße wusch in Johannes 13. Er wird es weitermachen. Aber hör mal, er bedient uns jetzt auch schon. Hast du schon mal überlegt, wenn du so betest und sagst am Tisch, Herr, segne diese Speise? Was erwartest du? Dass der Herr dich bedient, nicht? Mit wem sprechen wir? Oder es wird manchmal so gleichgültig gesagt. Das stimmt doch nicht. Wenn wir ihm beten, weißt du, Schlüssel verloren. Herr, hilf mir, die Schlüssel zu finden. Und all diese anderen Nöte, die man so hat. Man erwartet in Wirklichkeit, dass der Herr, der Schöpfer, alles kommt und mich hilft. Und er tut's. Gott sei Dank dafür. Er wird sich schützen, wenn er kommt und ihr Wachen findet. Jetzt ein paar Gedanken. Jemand sagte mal, eine Predigt braucht nicht unbedingt ewig zu sein, um unsterblich zu sein. Das ist klar, nicht? Ein Komiker mit Namen George Burns wurde mal gefragt, in den USA, wie eine Predigt wohl aussehen sollte. Der war kein Christ, sogar ein Spötter. Oh, sagte, eine Predigt sollte eine interessante Einleitung haben und einen interessanten Schluss. Und die beiden sollten nicht zu weit auseinander sein. Naja, vielleicht viel Wahrheit drin, nicht? Stimmt das? Warum braucht es gar nicht so lange zu sein? Man kann aber doch wirklich eine Hilfe sein. Jetzt aber mal eine Frage. Warum kommt der Herr wieder? Du wirst vielleicht staunen über die erste Antwort. Er kommt, warum? Um die Schrift zu erfüllen. Interessant. Das war das Anliegen des Herrn Jesus. Wie oft, wenn du jetzt in dem Evangelium lesen würdest, und jedes Mal, wenn das Alte Testament zitiert wird, vielleicht am Rand beschreibt A.T., Altes Testament, du wirst staunen. Wie oft hat Jesus das Alte Testament zitiert? In Johannes 19 haben wir viermal. Erstens mal, dann sagt Jesus am Kreuz, und wenn du überlegst, was er alles schon hat durchgemacht, dieses Ganze, die geprügelte Rücken war blutig und so weiter, all das. Sie haben ihm angespuckt, die Haare aus dem Gesicht gerissen, die Dornenkrone aufgesetzt. Und das sagt er am Kreuz, ich dürste. Gib mir zu trinken. Wer war das? Der alle Seen geschaffen hat. Der alle Flüsse, alle Quellen, alle. Das hat er getan. Und jetzt bittet er um jemand, der ihm würde zu trinken geben. Schon interessant, nicht? Und was sagt es gleich nach dem? Hast gelesen? Das sagt er, auf dass die Schrift erfüllt würde. Nicht, weil er Durst hatte. Hat bestimmt gehabt. Die Schrift muss erfüllt werden. Und dann finden wir weiter in dem Kapitel, er wurde in die Seite gestochen, keine Knochen wurden gebrochen und so weiter. All das, auf das die Schrift erfüllt wird. Matthäus 26, und da lese ich ein paar Verse von 51, als Jesus festgenommen wurde, und ihr kennt die Geschichte auch sehr gut, aber er sagt es nämlich, da dass Petrus sein Schwert nahm und wollte den Herrn Jesus verteidigen. Und er sagt Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinem Ort, denn alle, die das Schwert ergreifen, werden durch das Schwert umkommen. Und dann diese Worte. Oder meinst du, ich könnte nicht meinem Vater bitten, und er würde mir noch jetzt mehr als 12 Legionen Engel schicken? Was meinst du, ist wohl im Himmel gewesen? Was hat Gabriel wohl gesagt? Vielleicht hat er gesagt, Engel, hört! Ich habe eben gehört, Jesus sagt, vielleicht wird er uns rufen. Seid ihr bereit? Ich glaube, er wäre nicht ein Kriegsverweigerer gewesen. Die haben alles gesehen, was Jesus gelitten hätte. Und ich glaube, sie wären sofort bereit gewesen. Wir gehen gerne und schlagen ein. Aber er sagt, nein, ich tue es nicht. Warum nicht? Er sagt, wie würde sonst die Schrift erfüllt werden? Auch das war sein Anliegen. Er hat sie nicht gerufen. Um dass die Schrift erfüllt wird, deshalb kommt er wieder. Zweitens, er kommt wieder, um die Gerechten zu belohnen und eben auch zu trösten. Ich denke nur an das Wort und ich kann mich wohl vorstellen, wie überall, wie viele Tränen verschüttet worden sind. Brauchen wir nur mal die Nachrichten, wie schon erwähnt wurde. Egal wo das ist. Die viele Verfolgte, die China in den Gefängnissen sitzen, die Angehörige, wie die nicht in Nordkorea und so weiter. Ich denke an Israel, diese furchtbaren Ereignisse da. Wie viele Tränen wohl verschüttet werden. Und dann sagt es, wer da gläubig ist, das kann ich nicht sagen. Aber es sagt zweimal in der Offenbarung, er selber wird die Tränen abwischen. Und wenn er sein Taschentuch rausnimmt und wischt, das ist endgültig. Du tust es vielleicht heute, morgen weinst du wieder. Aber hier sagt es in Offenbarung zweimal, 7 und Vers und Kapitel 21, er selber wird die Tränen abwischen. Er kommt, um zu trösten. Und er kommt auch, um zu belohnen. Ich freue mich auf die Zukunft. Ich lese auch immer wieder mal die Offenbarung. Ich finde es gut. Verstehe nicht alles? Nein. Ich denke gerade zum Beispiel auch an Kapitel 19. Das große, wunderbare Hochzeitsmahl. Wunderbar, nicht? Ich bin manchmal so eingeladen, auch wenn bei der Nachfeier ein kleines Mädchen fragte, Mutti, warum trägt die Braut weiß an ihrem Hochzeitstag? Vielleicht wisst ihr das gar nicht mal. Die Mutti sagt, das ist der schönste Tag ihres Lebens. Ja, siehst du, warum trägt er schwarz? Ja, gute Frage, nicht? Also, aber, da lesen wir in Kapitel 19, wir werden alle weiß tragen, nicht nur die Braut. Ja, die ganze Braut, aber das heißt die Männer auch. Wir werden alle mit weißen Kleidern. Und da sagt es nämlich so, und er wird ihr gegeben, sich in feine, glänzend, reine Leinwand zu kleiden. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Denkt mal dran. Ich habe manchmal gedacht am Anfang, alle weiß, das ist ein bisschen eintönig. Das passt gar nicht zu meinem Herrn. Der hat ja alle diese Farben gemacht. Freut sich über die vielen Farben bei den Vögeln oder die Blumen. Dann dachte ich, wenn man jetzt sagt, und da sagt man, dass keine zwei Schneeflocken gleich sind. Da wird es vielleicht weiß sein, aber irgendein Muster. Dass nur jeder wird ein Muster haben, so wie kein anderer. Und vielleicht wird auf dem Muster es irgendwie bekannt werden, was ich alles für eine Belohnung bekommen werde. Denn eine Belohnung hat nur Wert, wenn andere auch sehen können. Er sagt nämlich, ich hatte schon zitiert in 2. Korinther 5, Vers 10. Wir müssen alle offenbar werden, auf das ein jeder empfange, nachdem er gehandelt hat. Und hier sagt es, die Gerechtigkeiten der Heiligen. Eine Belohnung. Er kommt, um zu trösten und zu belohnen. Die Bibel spricht von Kronen, aber das muss ich jetzt schon mal lassen. Aber noch das Dritte. Nicht nur kommt er, um die Schrift zu erfüllen, um die Gläubigen zu trösten und zu belohnen, er kommt auch, um die Gottlosen zu strafen. Ich habe heute Morgen darüber gepredigt, und das ist aus 2. Petrus Kapitel 2. Da spricht es davon, dass Gott ein Gott ist, der nicht verschont. Die Engel nicht, die alte Welt nicht, die Sintflut, weißt du. Sodom und Gomorra hat er nicht verschont. Die natürlichen Zweige, das Volk Israel, oh, die haben schon vieles durchgemacht. Gott hat nicht verschont. Aber noch, er hat auch seinen eigenen Sohn nicht verschont. Jesaja sagt es, es hat Gott gefallen, seinen Sohn zu schlagen. Dann haben wir eine Warnung am Ende in Römer Kapitel 11. Deshalb sei vorsichtig, dass er dich auch nicht umbringt oder dass du auch nicht verschont wirst. Also Gericht, er kommt eben um zu strafen. In 2. Thessalonicher lese ich ein paar Verse. Ich meine, weil ich vorher schon gesagt habe, es wird nicht oft über das zweite Kommen gesprochen, noch viel, viel weniger über Gericht und Hölle. Als ich am Freitagabend darüber sprach, nur angegeben hatte, dass ich das andeuten würde, sagt schon eine Frau, nur nicht. Da wäre ich so unbequem, wenn man über Strafe, über Gericht, über Hölle spricht. Ja, ich sage, das ist aber nicht das Maßgebende. Wenn es geschrieben steht, dann soll man das auch verkündigen. In 2. Thessalonicher, in Kapitel 1, da lesen wir zu der Zeit von den Herren, der da kommen wird, und sagt in Vers 7, der bedrückt wird mit Erquickung samt uns bei der Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus vom Himmel her, samt den Engeln seiner Kraft, wenn er mit Feuerflammen Rache nehmen wird an denen, die Gott nicht anerkennen und die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorsam sind. Mit Feuerflammen Rache nehmen, so sagt es. Ich las heute Morgen in Sprüche Kapitel 1. Da sagt der Schreiber ganz klar, ihr wolltet nicht kommen, ihr habt nicht gehört. Und er sagt es, und jetzt werde ich nicht hören. Und dann sagt es sogar in Sprüche 1, Gott wird ihre lachen, Gott wird ihre spotten. Ihr wolltet nicht? Oh, das kann man kaum verstehen. Grausam. Aber wenn ich so denke an, als er die Sintflut sandte, ab jetzt jung oder alt, denk oft wieder eine Mutter, kleines Kind in der Hand, ein Kind im Armen, und das Wasser kommt höher und höher, das Kind muss sich schließlich loslassen, das Kind schließlich doch wegwerfen und schreit zu Gott, aber keine Antwort. Das ist der Gott, den wir in der Bibel kennenlernen müssen. Ein Gott, der Rache übt, so sagt es hier in 2. Thessalonicher. Er kommt, um die Gottlosen zu strafen. Ja, dann muss ich zum Schluss kommen. Nochmal die Frage, wie wird er kommen? Wir lesen, dass er wird kommen in den Wolken. In Hebräer Kapitel 12, Vers 1, da werden alle diese Zeugen mit Wolken verglichen. Eine Wolke von Zeugen. Jetzt habe ich auch manchmal so den Gedanken, wenn das nicht stimmt, werde ich mich im Himmel entschuldigen. Aber ich denke manchmal, er wird kommen mit den Engeln, den Jesus nicht gerufen hatte. Und jetzt kommen sie mit Jesus, diese Wolke. Er kommt in den Wolken mit den Engeln. Er wird offenbar werden. Er kommt wie ein Dieb, das habe ich schon gesagt. Wahrscheinlich der Gedanke unerwartet. Aber er kommt auch, um das Wertvolle zu stehlen. Wann wird er kommen? Oh, das möchtest du gerne wissen. Und ich auch. Wir haben nur einige Warnungen. Zum Beispiel, Jesus sagt uns in Matthäus 24 dreimal, dass da werden falsche Lehrer, falsche Propheten und sogar falsche Christi kommen. Und in jedem Fall sagt es, und sie werden viele verführen. 2. Petrus 2, verführerische Lehrer kommen. In Timotheus Kapitel 3, immer wieder ein Beispiel, es werden viele Irrlehrer kommen. Oh, meine Lieben, wir müssen aufpassen. Es sind viele Irrlehrer heute überall. Und was sagt es? Peter sagt, sie werden den Herrn verleugnen. Was heißt das? Sie meinen, in den Himmel zu kommen ohne den Herrn Jesus. Vielleicht durch irgend Tun, Werke, Geld, was immer. Nein, Gott lässt sich nicht bestechen. Es ist ein Weg, den wir kommen müssen. Es werden viele falsche Lehrer sein. Es werden auch viele, ich denke, eine ganz klare Warnung ist gegen den Materialismus. Jesus sagt, wie es war zu Noahs Zeit, wie es war zu Lots Zeit, was war das Problem? Sie bauten, sie kauften und sie haben in dem Materialismus sich wohlgefühlt. Ich habe ein bisschen Angst, wie geht es bei uns? Ja, hat man ein Haus, muss noch schöner sein. Da hat man Möbel, die müssen noch schöner sein. Da hat man ein Auto, muss noch schöner sein. Weißt du, wir sind so mit diesen Dingen verbunden. Dem Materialismus. Ich komme von einer Provinz in Kanada, die heißt Saskatchewan. In den 30er Jahren ging uns das finanziell sehr schlecht. Es war eine Dürre, Staubstürme, nichts wuchs. Und in den Jahren, das ist eine Provinz mit nicht mal 1 Million Einwohner, in den Jahren sind 23 Bibelschulen entstanden. Warum? Mir kommt es so, als ob zu der Zeit, wir lagen auf dem Rücken und dann konnte man nur nach oben gucken. Manchmal tut Gott das. Er legt uns auf dem Rücken, auf dass wir nach oben schauen. Manchmal durch Krankheit, ja. Manchmal durch Familienprobleme. Manchmal durch eine Dürre oder Pestilenz oder was. Und hier, das ging so gut. Sie meinten, wir kommen ohne Gott aus. Das ist wirklich das Problem heute. Materialismus. Ich hörte unlängst von China bei der furchtbaren Bedrückung und diese, was man da so durchmacht. Ihr braucht gar nicht mal zu beten, dass das aufhört, sondern betet, dass wir treu bleiben. Gerade diese Verfolgung schien ihnen zu befestigen in Gottes Wort. Weißt du, ich wünsche nicht, dass wir Verfolgung hätten, aber vielleicht brauchten wir das mal. Auf dass man weiß, viele von euch haben vielleicht das schon erfahren, das weiß ich nicht, aber es ging ihnen zu gut. Aber das eine, andere, und da brauche ich jetzt nichts mehr zu sagen, das wäre viel zu viel, aber das dritte Zeichen, das sind die Juden. Ich habe oft in der Bibelschule gesagt, da waren vielleicht so 5 Millionen Juden und die Schüler wussten alle viel mehr über die Juden wie über die etwa 1 Milliarde Chinesen. Stimmt auch nicht. Man hört selten über diese vielen Chinesen. Ich sage, ihr wisst mehr wie über die paar Millionen Juden wie über Kanada. Wir haben mindestens 33 Millionen. Also nicht viel. Aber das Volk Israel, das ist so wichtig. Und Gott handelt mit Israel. Und eines Tages, wenn das Volk so ist, ich weiß auch nicht, wie das sein wird, aber die Bibel sagt, wir sollen schauen, was Gott tut, gerade im Volk Israel. Was soll ich tun im Blick auf das Kommen des Herrn Jesus? Johannes sagt es in 1. Johannes 3, Vers 3, wer solche Hoffnung hat, der reinigt sich. Jesus sagt in Markus 15, Vers 30, nein, 13, Vers 35, wachet, wachet. Lukas 19, Vers 10, handelt. Handelt, bis ich komme. Da ist noch etwas, was du tun könntest. Handle, bis ich wiederkomme. Und dann sagt uns Paulus im Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 18, tröstet euch untereinander. Ruf mal jemand an, morgen oder heute nochmal. Tröst ihn. Herr Jesus kommt wieder. Preist den Herrn. Dann sag das mal jemand, nicht? Wir sollen uns untereinander trösten und ermutigen und aufmuntern. Und wäre es nicht schön, wenn du jemand mitnehmen könntest?